Okay, los geht's mit dem Ende von Kapitel 3. Da haben wir ein Dilemma zu einem sehr allgemeinen Typ Gruppen, den wir auch in den Übungsaufgaben jetzt schon mal hatten. Und das gucken wir uns aus der Coxeter-Gruppenperspektive an. Dilemma 3.2. Achso, frage ich sonst immer am Anfang, braucht jemand irgendwas? Tücher, Gel, irgendwas noch zum Saubermachen? Ansonsten gerne zwischendurch Bescheid sagen, das kann ich nehmen. In Nummer 3.2 sei eine natürliche Zahl. Dann schreiben wir eine Matrix M. Das soll jetzt eine Coxeter-Matrix sein. 1, M, M, 1. Da möchte ich dann M größer gleich 2 haben, damit das auch eine Coxeter-Matrix ist. Und E eine Coxeter-Gruppe vom Typ M. Normalteiler der Ordnung M, alle Elemente außerhalb sind Involution, bla bla bla, die Gruppe ist endlich. Und man kann die Gruppe auch als Symmetriegruppe eines regelmäßigen NX, MX Entschuldigung, interpretieren, wobei die meisten Involutionen, nicht unbedingt alle, das könnte ich ja in der Zentrale geben, aber die meisten Involutionen, also die außerhalb des zyklischen Normalteilers, die kann man als Spiegelung interpretieren und die Elemente im zyklischen Normalteiler kann man als Drehung interpretieren. Und das schreibe ich jetzt nicht alles an, das habe ich gesagt, das steht auch im Skript. Und wenn wir nachher die Übung haben, dann können wir darüber auch noch mal ein bisschen vertiefter sprechen, denn da gibt es dann direkt einen Zusammenhang zu einer Übungsaufgabe. Gut, was ist da los? Wir haben erstmal so eine Matrix und wir gucken mal, ob es überhaupt eine Coxeter-Matrix ist. In dem Sinne, wie wir das besprochen haben letzte Woche. Na, was war los bei so einer Coxeter-Matrix? Das war eine quadratische Matrix, okay, das passt hier. Auf der Diagonale stehen Einsen, das passt hier auch. Und die anderen Elemente, also die Matrix sollte symmetrisch sein und die Elemente außerhalb der Diagonalen sollten die Eigenschaft haben, dass sie mindestens 2 sind. Dabei war auch der Eintrag unendlich erlaubt. Und wir haben vorausgesetzt, er ist mindestens 2. Deswegen passt das zur Definition einer Coxeter-Matrix. So, und wie kommt man jetzt auf eine Coxeter-Gruppe vom Typ M, wenn M weiterhin diese Matrix ist? Na, dann braucht man jetzt erzeugende Elemente, und zwar so viele, wie das die Anzahl der Zeilen bzw. Spalten der Matrix vorgibt, in diesem Fall also 2. Und dann schreibt man so eine Gruppe hin, die erzeugt wird von eben 2 Elementen und die Relationen, die Gruppe definieren, sind kodiert durch die Einträge in der Matrix. Das schreiben wir jetzt einmal hin, dann haben wir da gleich nochmal diese ganzen Begriffe mit wiederholt. Im Prinzip haben wir das ja in dem Beispiel vorher schon gesehen. Das heißt, da kann ich auch ein bisschen was abkürzen, denke ich. Zumindest haben wir schon eine Präsentation hingeschrieben. Warum möchtest du das nicht? Ist das kalt? Mir ist auch kalt, aber ich funktioniere trotzdem. Mach nichts, wir improvisieren wir. Also. Letzte Chance. Letzte Chance noch mitzuspielen. Nö, will gerade nicht. Okay, nach der Funktion. Jetzt brauchen wir 2 erzeugende Elemente, nennen wir die A und B. Ich glaube, so war das auch im Beispiel vorher. Sein A, B. So, zwei Leute, denn es sind zwei Zeilen und zwei Spalten. Die heißen jetzt A und B. Und was für Relationen muss ich jetzt hinschreiben? Na, für die Elemente selber schreibe ich hin, dass sie Ordnung 2 haben. Das sind sozusagen die Eisen auf der Diagonale. Und dann brauche ich noch eine Relation für das Produkt. Und da lesen wir ja die Einträge der Matrix so, dass das MIJ, was da steht, die Ordnung vom Produkt Ita-Erzeuger mal J-Erzeuger angeht. Heißt also hier, dass wir haben ja nur zwei Leute, dass wir das Produkt A mal B betrachten und als Ordnung dafür bekommen wir genau das Element M, was da an der Stelle 1, 2 besteht, bzw. 2, 1 besteht. So kriegen wir eine Präsentation für G. Einfach nach Definition. Und dann ja, macht man halt diese Rechnung, die viele von Ihnen in der Übungsaufgabe dazu auch gemacht haben. Das war das Beispiel, dass M 5 ist. Ansonsten sah das genauso aus und dann haben sich halt manche von denen überlegt, naja, wenn ich mir das Element A mal B angucke, dann sehe ich jetzt, es erzeugt eine Untergruppe der Ordnung M, ich bleibe jetzt im allgemeinen Fall, der Ordnung M, eine zyklische Untergruppe und da A und B Ordnung 2 haben, kann man sich noch überlegen, dass dieses Produkt A mal B durch Konjugation von A bzw. B invertiert wird. Das schreiben wir jetzt noch hin. Auf die Art und Weise kann man nämlich sehen, dass die von A mal B erzeugte Untergruppe ein Normalteiler ist und dass die Ordnung der ganzen Gruppe einfach zweimal die Ordnung dieser zyklischen Untergruppe ist. Viele von Ihnen haben diese Rechnung bei mir schon gesehen in irgendeiner Gruppentheorie-Vorlesung. So kommt man auf die Ordnung der Gruppe, das war ja jetzt bei der Übungsaufgabe, und so kommt man aber auch auf die Struktur. Da schreiben wir also jetzt einfach noch so ein bisschen was hin und dann kriegen wir die Gruppenordnung raus und die Struktur und dann sehen wir, dass was wir kennen, wird von zwei Nukleosiden erzeugt, ist also eine Diida-Gruppe und genaueres über die Struktur können wir dann auch noch sagen. Jetzt A mal B konjugiert mit A ist A minus 1 mal A mal B mal A, A minus 1 mal A kürzt sich weg, dann bleibt B mal A übrig. Das ist dasselbe wie A mal B hoch minus 1, weil A und B Elemente der Ordnung 2 sind. Richtig? Nochmal nachgucken. Wenn ich A mal B mit B mal A multipliziere, dann fällt das in der Mitte weg, weil B Ordnung 2 hat und dann fallen die beiden A's weg, weil A Ordnung 2 hat. Okay. Da. Viele von Ihnen schon kennen, weil Sie das schon gesehen haben bei meiner Charakterisierung von Diida-Gruppen in irgendeiner Vorlesung. Also ist das Erzeugnis von A mal B ein Normalteiler von B. Dann macht man sich noch klar, dass der Index 2 ist, weil man eben alle Elemente durch solche Produkte aus A und B im Potenzlabor darstellen kann und dann kann man das so hinsortieren, dass dann immer ein Teil darin liegt und dann braucht man auf der anderen Seite nur noch ein A oder ein B. Der Index ist also 2. Ich schreibe mal und so weiter, weil wir das alles schon kennen. Und wir können es nachher in der Übung, auch wenn da noch Fragen zu sind, noch genauer aufgreifen. Das heißt, wir haben wirklich eine Diida-Gruppe. Die Diida-Gruppen sind ja einfach nur so definiert, dass sie von zwei Evolutionen erzeugt werden. Das hatten wir von Anfang an. In dem Moment, wo das da stand, waren wir da fertig. Nur die Ordnung mussten wir noch wissen und die wird dann durch das M hier gegeben. So, das hat Ordnung M. So kann man das ablesen. Wie das da aussieht mit diesen zyklischen Normalteilern und den Elementen außerhalb und wie man das geometrisch projizieren kann, das vertiefen wir nachher. Dann nehmen wir dann die Übungsaufgabe, die wir haben, zum Anlass, machen das einmal konkret für die 5 und dann nochmal allgemeiner. Und dann werde ich auch, ausgehend von Begriffen, die wir jetzt gleich kennenlernen, noch eine weitere Veranschaulichung dieser Gruppe vorschlagen, nämlich als Coxeter-Kanal-System. ist nur, damit wir noch einmal an das Beispiel von vorher anknüpfen und wirklich hinschreiben, was das für eine Gruppe ist, denn die werden wichtig. Im Laufe der Vorlesung laufen uns immer wieder die Idergruppen über den Weg und genau diese Veranschaulichung als Kammernsystem, die sehen wir dann ständig im Sinne von Rang 2 Residuen in einem möglicherweise größeren Kammernsystem. Daher ist es wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen. Und dann kann ich jetzt mit Kapitel 3 aufhören. Jetzt kommt Kapitel 4. Und da mein Remarkable nicht nur jetzt streikt, sondern auch vorhin schon kurz gestreikt hat und nicht meine neue Version des Skripts, also sich nicht aktualisieren wollte, musste ich doch mal wieder was ausdrücken. Das habe ich jetzt die ganze Zeit nicht gemacht. Und ich habe mir überlegt bei Kapitel 4, dass ich da relativ viel zu aufschreibe, auch mit ordentlicher Notation. Aber dass ich das jetzt hier überhaupt nicht ordentlich mache, sondern wir spielen das lustige Spiel, ich male Bilder, erzähle ein bisschen was dazu, schreibe ein paar Stichworte hin und den Rest besprechen wir einfach. Und zum Nachlesen gibt es dann aber die Notizen im Studio-IP. Einfach deshalb, weil da jetzt erstmal ganz viele Wörter kommen. Wenn ich das alles ausformuliert anschreibe, haben wir stundenlang das Gefühl, dass wir eigentlich nichts Spannendes machen. Und der einzige Sinn ist, dass es halt schön an der Tafel steht. Und nee, oder? Nee, wenn man will. Kapitel 4 heißt. Und da brauchen wir erstmal Graphentheorie und ganz viele Wörter. Und das ist das, was dauert. Atle weiß es am besten, denn der macht das momentan auch ständig. Und manche Dinge muss man dann nochmal ordentlich erklären, weil die Notation da vielleicht in der Literatur nicht einheitlich ist und man einmal ganz genau erklären muss, was man meint. Aber es gibt auch haufenweise Zeug, was überall gleich aussieht. Darf ich die Tafel schon mal wischen? Dann kann ich da wirklich malen. In Birmingham haben viele Leute, die so ungefähr in meinem Alter waren, ein paar Jahre jünger und die gerade am Promovieren waren oder junge Postdocs, die haben in der Graphentheorie gearbeitet und die haben immer gesagt, das ist super, wenn Leute mich fragen, was ich mache, dann sage ich immer, ich spiele den ganzen Tag, verbinde die Punkte. Und das verstehen alle so. Und sonst haben die halt immer Angst, so, ja, warte, und was macht man da? Ich spiele den ganzen Tag, verbinde die Punkte. Das machen wir jetzt also auch. Ich spiele, verbinde die Punkte. Bei einem Wort Punkte oder Ecken. Wenn wir über Graphen sprechen, dann bezeichnen wir die Punkte, also das, was man als Punkte hinmalt, als Punkte oder auch Ecken. Ich werde wahrscheinlich meistens den Buchstaben E benutzen für Eckenmenge. Wir fangen jetzt einfach an mit. Naja, es ist eine Definition in Anführungsstrichen, weil ich jetzt nicht so viel hinschreibe. Aber wir betrachten jetzt einen Graphen Gamma. Ständig irritieren und ich entschuldige mich dafür, dass ich das immer falsch mache, weil im Englischen ich natürlich E für Edges schreibe. Aber bei uns sind es jetzt E für Ecken und K für Kanten und ich werde es bestimmt manchmal richtig machen. So, E und K sind also jetzt die wichtigen Buchstaben. Die Punkte aus der Eckenmenge E sehen wir hier und eine Kante ist dann einfach eine zweielementige Teilmenge der Eckenmenge. Zweielementig ist wichtig, es gibt keine Kanten von einem Punkt zu sich selber, also keine Schlingen. Die sind bei uns verboten, könnte man erlauben. Und wichtig ist auch, dass es Mengen sind und keine Tupel. Daran muss ich mich dann auch immer wieder erinnern, denn ich arbeite ansonsten auch manchmal mit gerichteten Graphen, wo die Kanten eine Richtung haben. Das ist hier aber nicht so. Die Kanten haben keine Richtung. Deswegen meine ich auch keine Pfeile, sondern einfach nur so Striche. Das sind Kanten. Das sind Kanten. Das ist auch eine. Das. So. Ecken und Kanten. Und jetzt gibt es Möglichkeiten, Dateistrukturen zu definieren. Möglichkeit 1, ich nehme einfach ein paar Punkte und Kanten. Und wenn die Punkte in der großen, wenn die Ecken in der großen Eckenmenge liegen und wenn die Kanten in der großen Kantenmenge liegen, dann kann ich das Teilgraph nennen. Das ist dann sinnvoll. Das heißt, ich kann also sowas machen wie möchte mir vielleicht diesen Punkt schnappen und diese Kante und diesen Punkt und den Punkt möchte ich auch haben, aber die Kante nicht. So, das wäre ein Teilgraph. Die Eckenmenge ist eine Teilmenge, die Kantenmenge ist auch eine Teilmenge. Wichtig ist, dass da keine Punkte dabei sind, die im großen Graph nicht vorkommen und auch keine Kanten im großen Graph nicht vorkommen. Das ist es eigentlich. So, jetzt können wir hier schon einen Unterschied sehen. Wenn ich, so wie ich das gemalt habe, kann man die Farbe überhaupt sehen da hinten? Ja, da hört nichts. Sonst bitte beschweren. Es ist okay zu meckern und zu sagen, die Farbe ist keine Farbe. Und dann nehme ich eine bessere Farbe. Das ist nämlich jetzt eine sehr allgemeine Struktur. Man kann es ein bisschen spezifizieren und kann mit einer Eckenmenge anfangen, also mit einer Teilmenge der großen Eckenmenge, und kann sagen, man möchte gerne den davon induzierten oder aufgespannten Teilgraph angucken. Dann müsste man alle Kanten mitnehmen, die existieren zwischen diesen Ecken im großen Graphen. Das heißt, dass das jetzt nicht, das ist ein Teilgraph, aber es ist nicht der von diesen drei Punkten aufgespannte Teilgraph, weil nämlich diese Kante fehlt. Okay? Gut, da habe ich also allgemein Teilgraph. Und wir haben von einer Teilmenge der Eckenmenge aufgespannten oder erzeugten oder induzierten, nehmen Sie irgendein lustiges Wort, Teilgraph. Und was haben wir noch? Anderes Zeug. Erzeugt, induziert, bla bla bla. So, dann kommen Farben. Man kann bei Graphen Dinge einfärben, man kann die Ecken einfärben, man kann die Kanten einfärben. Mich interessieren jetzt nur Kantenfarben. Und da können wir jetzt zum Beispiel mal uns blau schnappen und sagen, wir färben einfach mal zwei Kanten blau. Einfach weil wir es können. Und dann hat jetzt dieser Graph eine Kantenfärbung, man kann sogar das hier noch mit benutzen und sagt man, okay, es gibt eine rote Kante, das ist eher so ein komisches Pink, egal, zwei weiße Kanten und zwei blaue Kanten. Die Farbenmenge ist dann also die Menge Pink, Weiß, Blau. Und wir können eine Abbildung definieren von der Menge aller Kanten, die es gibt, in diese Farbenmenge. Jeder Kante wird einfach die Farbe zugewiesen, die sie hat. Einverstanden? So kriegen wir dann einen gefärbten Graphen. Und damit meine ich immer, dass die Kanten gefärbt sind. Das spielt an verschiedenen Stellen eine Rolle. Wir reden nachher noch über Wege und sowas. Und dann kann man den Wegen nämlich auch eine Art Farbprofil zuweisen, indem man guckt, welche Farben man da lang will. Das ist die Idee. Ja, die Farbmenge heißt bei mir später immer I. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, das ist ein I-kantengefärbter Graph. Genau dann, wenn der Graph gefärbt ist und wenn die Kantenfarben aus der Menge I kommen. Häufig wird verlangt, dass die Abbildung von der Menge der Kanten auf die Farbenmenge surjektiv ist, dass da also keine überflüssigen Farben rumlaufen, die wir gar nicht brauchen. So, dann gibt es noch so Wörter wie verbunden und benachbart, die ich verwende. Man könnte auch so Wörter wie Inzidenz benutzen, die aus der Geometrie kommen. Ich bleibe jetzt hier aber bei so ganz anschaulichen Begriffen, die zumindest ich dann in diesem graphentheoretischen Kontext so kennengelernt habe und deswegen gehen mir die leichter von den Lippen. Ich nenne zwei Ecken im Graphen benachbart, wenn sie auf einer Kante liegen. Genau dann nenne ich die benachbart. Insbesondere ist ein Punkt nicht zu sich selber benachbart, weil es da keine Schlingen gibt. Aber ich kann dann von der Nachbarschaft sprechen. Die Nachbarschaft einer Ecke ist dann klar definiert. Und genauso kann ich, wenn ich möchte, so Bälle definieren. Ich kann dann die Leute gucken, die angucken, die benachbart sind. Dann kann ich mir Leute angucken, die quasi zwei entfernt sind und so weiter. Dann kriege ich so Bälle. Und das nächste wäre, dass man über Verbundensein spricht. Und ich nenne zwei Ecken verbunden, wenn ich mit Kanten von der einen Ecke zu der anderen hinlaufen kann. Und dann ist auf einmal auch eine Ecke zu sich selber verbunden, weil ich ja, indem ich einfach gar nicht laufe, dahin komme. Verbundensein definiert also eine Äquivalenzrelation. Jede Ecke ist zu sich selbst verbunden, indem ich da einfach bleibe. Wenn ich hinlaufen kann, kann ich auch wieder zurücklaufen. Und wenn ich irgendwo hinlaufen kann, dann weiterlaufe, dann kann ich auch den ganzen Weg laufen. So, das alles kann ich auch machen, wenn ich nur gewisse Farben auf den Kanten erlaube. Dazu kommen wir nachher auch noch, dass wir nämlich dieses Verbundensein einschränken, indem wir sagen, man ist I verbunden mit der Farbe I. Dann darf man nur solche I-Kanten benutzen zum Beispiel. Da kommen wir noch zu. Aber erstmal möchte ich diese Wörter anschreiben, benachbart und verbunden. In den Notizen ist das alles wirklich ordentlich hingeschrieben. Und dann können wir jetzt über Wege und Abstände und solche Dinge reden. Was denn ein Weg in einem Graphen? Na, für einen Weg brauche ich einen Anfang und ein Ende. Das darf auch die gleiche Ecke sein. Und der Weg beschreibt dann einfach nur, wie ich entlang von Kanten von der einen Ecke zu der anderen oder zur selben, je nachdem, komme. Zum Beispiel könnte ich mir einen Weg angucken von dieser Ecke hier zu dieser Ecke. Da kann ich hier so direkt hinlaufen. Ich kann aber auch sagen, hey, ich will aber einen Ausflug hier nach unten machen, düdüm, wieder zurück und dann dahin ist auch ein Weg. Ein Weg muss nicht kurz sein. Er muss einfach nur aus Kanten bestehen. Und die Länge des Weges, die gebe ich ein, indem ich zähle, wie viele Kanten ich benutze. Das hier wäre ein Weg der Länge 2. Wenn ich diesen lustigen Ausflug noch mitmache, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, Länge 6. Wenn ich von hier drüben hinlaufen möchte, mit einem Weg in diesem Graphen, dann habe ich leider Pech gehabt, denn es gibt keinen Weg. Das kann auch passieren. Es müssen ja nicht alle Ecken miteinander verbunden sein. Da kommen wir dann zum Begriff des Zusammenhangs. Also erst ein Weg im Graphen. Länge eines Weges. Wichtig, das ist nicht die Anzahl der Ecken, die da vorkommen, sondern es ist die Anzahl der Kanten, die benutzt werden. Und ich zähle Kanten auch dann mit, wenn ich die schon mal lang gelaufen bin. Wenn ich mich also entscheide, aus Gründen, die niemand verstehen muss, hier einfach 100 Mal hin und her zu hoppeln auf meinem Weg, dann muss ich diese Kanten alle mitziehen bei der Länge des Weges. Dann werden wir ganz intuitiv so Sachen benutzen wie Anfangspunkt oder Anfangsecke eines Weges und Endpunkt oder Endecke. Das mit dem Farbprofil kommt später. Man darf Kanten mehrfach benutzen, Länge. Genau, Notation. Häufig werde ich ganz normale Buchstaben benutzen für die Ecken. Dann kann ich Kanten hinschreiben, indem ich wirklich so zweidimensionale Mengen hinschreibe. Wenn ich aber einen ganzen Weg hinschreiben möchte und den oft benutze und nicht jedes Mal alle beteiligten Ecken so auflisten will, dann möchte ich eine Abkürzung haben und da benutze ich dann häufig griechische Buchstaben. Dann kann ich auch die Länge eines Weges abkürzen. Zum Beispiel kann ich sagen, ist Gamma ein Weg im Graphen Großgamma, so ist das, was man lesen würde als Betrag von Gamma. Das ist dann eine Notation, die wir benutzen können für die Länge des Weges. Falls wir das mal brauchen, habe ich glaube ich gar nicht eingeführt, kann ich aber dann da noch einfügen. Was noch verbunden sein hatten wir schon. Dann gibt es so Sachen wie Zusammenhang oder Abstand. Der Abstand von zwei Ecken ist die Länge eines möglichst kurzen Weges. Wenn ich von hier nach hier laufen möchte, dann ist die kürzeste Möglichkeit, das zu tun, indem ich hier diese beiden Kanten ablaufe, das heißt der Abstand ist 2. Wenn ich von hier drüben hin möchte, habe ich schon gesehen, da kann ich gar nicht hinlaufen, der Abstand ist unendlich. Und zum Begriff des Zusammenhangs komme ich auf, also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man den Begriff fassen kann. Möglichkeit 1, ich definiere einfach, was es heißt, dass ein Graph zusammenhängend ist. Dann könnte ich einfach sagen, ja, der Graph heißt zusammenhängend genau dann, wenn alle Ecken in dem Graphen miteinander verbunden sind. Das ist hier der Fall. Wenn ich jetzt das alles noch mit einbeziehe, ist es nicht mehr der Fall, weil das, was hier auf der Seite ist, damit nicht verbunden ist. Ich könnte aber auch die Äquivalenzrelation benutzen, die ich durch Verbundensein definieren kann. Und dann könnte ich sagen, ich definiere halt Klassen. Das sind dann die Zusammenhangskomponenten. Das sind genau die Äquivalenzklassen bezüglich der Relation Verbundensein. Und ein Graph heißt zusammenhängend genau dann, wenn er einfach nur aus einer einzigen großen Zusammenhangskomponente besteht. Das ist eine andere Möglichkeit, wie man das machen kann. Verbundensein definiert eine Äquivalenzrelation. Die Klassen dazu, damit meine ich jetzt die Äquivalenzklassen, heißen Zusammenhangskomponenten. Zusammenhängt genau dann, wenn er selbst seine einzige Zusammenhangskomponente ist. Wenn wir hier mal gucken, dann hat dieser Graph offensichtlich drei Zusammenhangskomponenten. 1, 2, 3. Sowas nenne ich manchmal isolierte Punkte oder isolierte Ecken. Kommt, glaube ich, bei uns dann gar nicht vor später. Schon gnadenlos ab, das werde ich weiter tun, weil manche dieser Wörter einfach so lang sind. Was haben wir noch? Wir haben. Ah ja, genau, wir brauchen vollständige Graphen. Ein Graph heißt vollständig genau dann, wenn in ihm alle möglichen Kanten vorhanden sind. Das hier ist ein vollständiger Graph. So, da gibt es zwei Ecken und da kann ich jetzt halt eine Kante machen und dann war es das. Mehr Kanten sind nicht möglich, das heißt, ich habe alle möglichen Kanten. Das hier ist ein langweiliger, aber auch vollständiger Graph. Bei Dreiecken kann man es auch noch ganz gut hinmalen. Dann haben wir ein Dreieck. 4 aufwärts wird dann langsam unübersichtlich. Man kann ja leicht ausrechnen, wie die Zahl der Kanten zunimmt. Und dann kann man sich auch überlegen, was man da für eine Symmetriegruppe hat. Das ist auch alles sehr spannend. Und das spielt eine Rolle, sobald man Graphen benutzt, um Algorithmen zu schreiben, um in Gruppen irgendwas zu suchen. Wer das spannend findet, kann sich ein Lesezeichen machen und dann kann ich am Ende der Vorlesung daraus erzählen. Jetzt wollte ich sagen, dass wir einfach nur diese Notation brauchen, was es heißt, dass ein Graph vollständig ist. Das kommt also einfach hier mit auf die Liste. Wir brauchen vollständige Graphen, also diejenigen, bei denen alle möglichen Kanten vorkommen. Kann man auch einfach sagen, jede Ecke ist zu allem benachbart, außer zu sich selber. Das ist eine andere Möglichkeit, das zu charakterisieren. Gut, dann wische ich. Und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Das geht jetzt doch ganz schnell. Das ist schön, dann können wir nämlich heute auch noch wirklich was machen. Und erkläre euch die ganze Zeit nur im Griff. Notation für Wege gebe ich in den Notizen dann an. Und vielleicht kommen wir da heute noch zu, dass wir das explizit benutzen, dann gewöhnen wir uns da auch ganz schnell dran, wenn wir das machen. Zusammenhänge, Zusammenhangskomponente, bla bla bla, haben wir alles. So, jetzt wandelt sich die Sprache ein bisschen, weil wir ja nicht einfach nur, das ist ja keine Graphentheorie-Vorlesung, sondern wir reden später über sogenannte Kammernsysteme. Und da hat sich eingebürgert, dass dann manche Begriffe sich wandeln. Sowas wie Zusammenhang, Distanz und so, das bleibt so, Durchmesser. Aber wir sprechen jetzt zum Beispiel nicht mehr von Ecken, sondern von Kammern. Das heißt, die Punkte in unseren Graphen heißen jetzt Kammern. Die Kanten bleiben erstmal Kanten. Wir werden später sehen, dass, dass da, wo wir das anwenden, die Kanten dann Wände heißen werden. Das ist aber eine, quasi eine zufällige Übereinstimmung. Wir denken also an Kammern, an Wände, später gibt es übrigens auch Mauern. Und die Wege im Graphen heißen dann auch nicht mehr Weg, klar kann man das sagen, da ist nichts falsch dran, aber es hat sich eingebürgert zu sagen Galerie. Sodass wir uns also wirklich vorstellen können, dass wir jetzt so von so wie in einem riesigen Haus, so von Kammer zu Kammer laufen, entlang von schönen Galerien, können so in die Ecke gucken, was da noch so los ist. Und das ist die Sprache, die ich ab jetzt meistens benutzen werde. Je allgemeiner das ist, worüber ich spreche im Sinne der Graphentheorie, desto eher werde ich in diese anderen Begriffe reinrutschen, in die allgemeinen. Je spezieller es ist, desto eher werde ich dann diese Begriffe, Kammern, Galerien und so weiter verwenden. Und wir gewöhnen uns jetzt einfach mal langsam dran, dass die Sachen so heißen. Das heißt, die Graphen später heißen Kammernsysteme. Ich werde gleich definieren, was ein Kammernsystem ist. Dann reden wir über Kammern. Und jetzt wird mir klar, wie doof das ist, dass es mit K anfängt. Das ist ja wirklich alles falsch. Kammern und Galerien für die Wege. Dass wir später gefärbte Kanten haben, habe ich schon gesagt. Und wir gucken gleich mal, wie das dann mit diesem Farbmuster aussieht. Wenn ich jetzt hier oben zum Beispiel langlaufe, so sagen wir mal, das sei Teil meines Kammernsystems, dann habe ich da jetzt also diese Kammern und kann da jetzt eine Galerie langlaufen. Zum Beispiel kann ich von hier unten nach dort links oben laufen mit einer Galerie entlang dieser Farben blau, weiß, pink. Dann habe ich jetzt also einerseits eine Galerie, die ich hinschreiben kann, indem ich die Kammern benenne, die ich da langlaufe. Und gleichzeitig kann ich noch einen Typ angeben, nämlich die Farben und in welcher Reihenfolge ich die ablaufe. Jetzt habe ich also hier oben, zum Beispiel, wenn ich da mal was dran schreibe, A, B, C, D, dann könnte ich hier die Galerie Gamma hinschreiben als A, B, C, D. Dann weiß ich, bei dieser Kammer bin ich losgelaufen, hier bin ich angekommen und durch diese Zwischennennung ist dann ein eindeutiger Weg in diesen Graphen, eine eindeutige Galerie gegeben. Immer zwei davon bilden eine Kante, das ist also wirklich auch, es ist wirklich eine Galerie. Ich mache nichts Verbotenes. Und jetzt kann ich da einen Typ dazu schreiben, indem ich nämlich hier mir immer die Farbe angucke. Der Typ ist blau, weiß, pink. Die Kommata dazwischen sind jetzt zur Lesbarkeit gedacht. Eigentlich bezeichnen wir ja die Farben, die da dran stehen, dann mit irgendwelchen Buchstaben oder so. Das wird unser Alphabet, Stichwort Farbgruppe. Die Farbennennung ist ein Alphabet, in dem wir Wörter bilden und diese Wörter sind dann die Typen der Galerie. Und hier heißt das Wort jetzt halt blau, weiß, pink. So kommen wir also zu Typen von Galerien. Und hier sehen wir ein Beispiel, wo, wenn man den Typ angibt, auch klar ist, wo man langlaufen muss. Das muss ja nicht so sein. Aber wenn ich hier sage, bitte lauf doch mal los von der Kammer A mit einer Galerie vom Typ blau-weiß, dann ist klar, wo ich langlaufe. Und solche Eigenschaften werden wir uns später zunutze machen. Was es bedeutet, dass wenn ich den Startpunkt angebe und einen Typ, dass ich dann weiß, wo ich rauskomme. Dass da also das Kammernsystem eine so klare Struktur hat, dass ich so viel Informationen mit so wenig bekomme. Einfach nur, wo ich loslaufe und welchen Typ ich laufe. Gut, Länge der Galerie ist klar, ist einfach die Länge des Weges. Wir gewöhnen uns dran, wie wir die Typen schreiben. Dann können wir jetzt ein bisschen weitergehen. Ab jetzt soll also Gamma mit I gefärbt sein. Dann brauche ich noch eine Teilmenge der Farbenmenge, damit ich über so Sachen reden kann wie Einschränkungen. Habe ich hier also eine Farbenmenge I für den Kanten und ich habe eine Teilmenge J von I. Dann gibt es ja einmal den Spezialfall, dass ich an so eine Kante einfach die Farbe noch ranschreibe. Ich kann also dann sagen, wir hatten ja vorhin das Wort benachbart, da oben in dem Graphen, da sind jetzt A und B benachbart. Und dann kann ich das noch spezieller machen, kann sagen, die sind blau benachbart. Weil die Kante die Farbe blau hat. Das heißt, wenn I aus der Farbe ist, dann kann ich sowas machen wie auf einer Kante liegen, dass diese Kante die Farbe I hat. Ups, Farbe I. Und das Wort, das ist dann I benachbart. Und dann kann ich quasi so eine Brille aufsetzen und kann sagen, ich gucke mir jetzt nicht Nachbarschaft im Graphen an, sondern ich gucke mir nur I-Nachbarschaft an. Das heißt also, dass ich alle anderen Farben ausblende und diese Kanten gar nicht sehe. Meine Brille sorgt dafür, dass ich nur die Farbe I sehe. Da oben zum Beispiel könnten wir sagen, wir setzen uns eine blaue Brille auf, wir sehen nur die Farbe blau und dann bleiben da auf einmal nur diese beiden blauen Kanten übrig und die anderen Punkte sind isoliert. Und dann hat man, dann ist blaue Nachbarschaft in diesem neuen Graphen dasselbe wie Nachbarschaft. Und genauso kann ich das mit Teilmengen von I machen, die nicht nur eine Farbe beinhalten, sondern mehrere. Und dann kann ich sowas definieren wie J verbunden sein. J verbunden sein heißt dann, dass ich verbunden bin über Kanten, wo immer nur Farben aus J vorkommen. Das heißt, ich setze wieder eine Brille auf, ich ignoriere einen Teil der Farben, die darf ich quasi nicht benutzen auf dem Weg, den ich da laufe. Ich darf nur die Farben aus J benutzen. Das ist also eine Einschränkung des allgemeinen Verbundenseins und wenn ich mich nicht täusche, dann habe ich als Übungsaufgabe formuliert, sich zu überlegen, dass auch das wieder eine Äquivalenzrelation definiert. Und dann kann man natürlich auch wieder über diese Klassen sprechen, dann hat man so J-Zusammenhangskomponenten und solche Geschichten. Da habe ich dann also sowas, J-Zusammenhang, J-verbunden sein. Genauso kann ich dann diese Galerien, die ich dann laufe, auch als J-Galerien bezeichnen. Eine J-Galerie ist dann eine, die nur Farben aus J benutzt. Da oben zum Beispiel, wenn ich die Farbenmenge Blau-Weiß nehme als J, dann habe ich eine, dann ist die Galerie A, B, C eine J-Galerie. Noch mehr Wörter, wir sind noch lange nicht fertig. Wir hatten schon den Abstand vorhin. Und den kann ich jetzt auch wieder in diesem spezielleren Kontext mit Kammern und so mir angucken. Und der Abstand ist erstmal rein graphentheoretisch definiert. Da gucke ich mir also die Länge eines möglichst kurzen Weges von der einen Kammer zur anderen an. Theoretisch könnte man auch da wieder sich Konzepte überlegen, dass man nur gewisse Farben erlaubt, aber das brauchen wir hier nicht. Sondern den Abstand gucken wir uns global an. Und wir nennen den Abstand von zwei Kammern unendlich, genau dann, wenn es einfach keine Galerie gibt von der einen Kammer zur anderen. Und die Mutation dafür haben wir auch. Ist die Distanz von xy bezeichnet den Abstand von x zu y im Kammern-System. Nochmal, der kann unendlich sein und das passiert genau dann, wenn die einfach gar nicht verbunden sind, die beiden Kammern. Und Abstand 0 passiert genau dann, wenn x und y gleich sind. Ah, genau, das ist auch noch wichtig. Wir wollen Galerien minimal nennen, wenn ihre Länge der Abstand zwischen Startkammer und Endkammer ist. Und es könnte im gleichen Graphen verschiedene minimale Galerien von einem Punkt zu einem anderen Punkt geben. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass man da so einen Kreis hat und dann läuft man in einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung und beide Seiten sind ja aber gleich lang, weil man wirklich genau die Mitte hat. Dann, wenn da nichts anderes rumläuft und das wirklich der Abstand ist, dann hat man jetzt also hier die Möglichkeit, den Abstand zu realisieren mit dieser Galerie, aber eben auch mit der. Die sind dann beide minimal, obwohl sie unterschiedlich sind. Hauptsache die Länge stimmt. Und jetzt möchte ich schon ein kleines Lesezeichen setzen oder einen kleinen Teaser. Wenn wir uns nämlich jetzt vorstellen, dass wir hier auch so Farben langlaufen, mal angenommen, ich brauche eine Farbe. Wir laufen jetzt Blau, Weiß, nochmal Blau. Und das das soll minimal sein, blau, weiß, blau, da komme ich da an. Dann könnte jemand merken, dass ich einen Umweg gelaufen bin und dass es in Wirklichkeit keine minimale Galerie ist, weil sich Farben wiederholen. Wenn es nämlich so ist, dass das hier der einzige blaue Nachbar ist, dann könnte man, wenn man weiß, dass ich hier losgelaufen bin, und wenn dann am Anfang kommt blau, 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 und dann erst irgendwann weiß, dann weiß man, ah, Moment, da ist hier aber jetzt ein paar Mal hin und her gehüpft. Das kann keine minimale Galerie sein. Und man erkennt das an dieser Wiederholung des Wortes, des Buchstabens, also der Farbe blau. Das heißt, wir sehen einen Zusammenhang zwischen minimalen Galerien und dazugehörigen Typen, die reduzierte Wörter sind, in dem Sinne, wie wir das am Anfang besprochen haben. Das ist noch sehr vage. Es ist nur so ein kleines Lesezeichen, um vielleicht schon mal drüber nachzudenken. Unter was für Umständen kann das denn passieren, dass ich dem Wort, also diesem Typ, ansehe, ob die Galerie, die ich da gerade langlaufe, minimal ist oder nicht? Was für Voraussetzungen müssen da erfüllt sein, damit ich was sehen kann? Denn ist ja nicht klar, könnte ja viele blaue Nachbarn geben, man könnte da auch sonst wie irgendwie rumlaufen, aber naja. Das war ein kleiner Teaser. Und ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis zu fragen, ob das zu schnell zu viel Information ist, weil ich die ganze Zeit quatsche und male und ich nicht weiß, für wen das jetzt alles so, ja klar, 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 habe ich schon dreimal gehört, ist und für wen es wirklich alles neu ist, denn dann müsste ich das bestimmt langsamer machen. Geht es jemandem viel zu schnell? Okay, dann. Gut. Ich hatte das Gefühl, dass es viele kennen oder dass viele vieles davon kennen und dass dann nur so Wörter wie Galerie vielleicht überraschen kommen. Dann quatsche ich sie weiter zu. Minimal. Durchmesser. Der Durchmesser eines Graphen ist, also, vielleicht können wir da auch wieder nach oben kommen. Also ich stelle mir vor, wie lang die längste Distanz ist, die ich haben kann. Und wenn der Graph unzusammenhängend ist, dann ist klar, dass das unendlich ist. Unzusammenhängend heißt ja, es gibt Kammern, wo ich keinen Weg finde von der einen zur anderen, da ist der Abstand unendlich und größer wird es dann auch nicht mehr. Aber in einem zusammenhängenden Graphen kann ich mir die Frage stellen, was ist denn der längste Weg, den ich irgendwann mal laufen muss, um irgendwo hinzukommen? Was ist der größte Abstand, der da vorkommen kann? Und das würde man dann als Durchmesser definieren im Sinne von, so lange muss ich höchstens unterwegs sein, um alle Kammern zu erreichen. Und für den Durchmesser haben wir auch, ich schreibe es einmal an, der Durchmesser von Gamma wird bezeichnet mit Diam, so wie Diameter. Und das schreibe ich jetzt wirklich einmal hin. Das ist das Maximum über alle Kammern. Und dann nehme ich mal die Distanz. Komisch aus, egal wie ich es hinschreibe. Und die Distanz ist immer im Graphen Gamma ausgerechnet. Gut, das ist die Notation dafür. Die Distanznotation steht da oben. Dann haben wir das auch. Unzusammenhängend hatten wir schon, kann man sagen, als Alternative für nicht zusammenhängend. Dann ist der Durchmesser unendlich. Und irgendwann werden wir mal brauchen, das kann man sich gegenüberliegen im Kammernsystem. Und damit ist dann einfach nur gemeint, dass die so weit auseinander liegen, wie es nur geht. Das heißt, der Abstand muss der Durchmesser sein. Wenn der Graph unzusammenhängend ist, dann ist das Konzept nicht mehr so sinnvoll. Aber da oben zum Beispiel bei dem zusammenhängenden Teil, da könnte man ja mal gucken. Wenn ich da scharf hinsehe, dann sehe ich Sachen, die Abstand 3 haben, aber ich sehe nichts mit Abstand 4. Das heißt, der Durchmesser ist 3. Und da liegen sich dann zum Beispiel A und D gegenüber. Auch wenn das nicht so aussieht, aber. Okay, was noch?
Wir nähern uns dem Ende dieses Definitionsmarathons.
Ich hatte J-Zusammenhang, ich hatte J verbunden, angenommen. Und dann kann man den J-Zusammenhangskomponenten jetzt noch Namen geben. Das wären die Residuen. Für jede Teilmenge J von Farben kann ich immer ein J-Residuum definieren. Beziehungsweise der Graph zerfällt dann in solche J-Residuen. Und wir werden später manchmal Argumente entwickeln, bei denen wir die Farbmenge einschränken. Und dann ist schön, wenn wir wissen, dass diese J-Residuen haufenweise Eigenschaften erben von dem großen Graphen, mit dem wir angefangen haben. Deswegen ist es gut, wenn man eine Sprache hat. Und J-Residuum ist ein bisschen kompakter als J-Zusammenhangskomponente. Hat sich irgendwie eingebürgert. Deswegen schreibe ich das mal da oben noch mit dazu. J-Residuum. Insbesondere kann man dann sowas sagen wie J-Residuum bei X. Dann ist gemeint die J-Zusammenhangskomponente im Graphen, die Kammer X enthält. Und jetzt können wir definieren, was ein Kammernsystem ist.
Hey!
Ich
würde
noch mal was fragen.
Ja, klar.
Ein J-Residuum ist einfach nur ein anderes Wort für eine J-Zusammenhangskomponente. Also J-Zusammenhang ist ja gegeben dadurch, dass man nur Kanten erlaubt, die Farben aus J haben. Das heißt, ich erlaube gewisse Farben vielleicht nicht. Dann bekomme ich andere Zusammenhangskomponenten, die könnten kleiner sein, weil ich gewisse Kanten nicht benutzen darf. Und diese J-Zusammenhangskomponenten, die nenne ich auch J-Residuen. Das ist einfach nur ein anderes Wort dafür. Das hat sich so eingebürgert in dieser Theorie. Okay? Werden, wenn man dann irgendwas gar nicht lesen kann. Jetzt möchte ich das behalten, was wir vorher hatten. Ich möchte meinen Graphen behalten, Gamma mit Eckenmenge E, mit Kantenmenge K und mit Farbenmenge I für die Kanten. Das alles möchte ich gerne behalten. Und jetzt möchte ich sagen, was es heißt, dass Gamma ein Kammernsystem ist. Jetzt kommt einfach eine graphentheoretische Eigenschaft. Genau dann, wenn gilt, immer dann, wenn wir uns eine Farbe schnappen und wenn wir uns dann das Residuum angucken, nur für diese eine Farbe, dann ist das ein vollständiger Graph und da liegen mindestens zwei Kammern. Wörter. I-Residuum brauchen wir, vollständiger Graph brauchen wir. Was heißt das also? Da ist dieser Graph und die Kanten sind irgendwie gefärbt. Und immer dann, wenn ich mir eine Brille aufsetze, die nicht nur eine Farbe sehen lässt, wenn ich mir dann den Graphen angucke, dann muss der zerfallen in lauter vollständige Teilgraphen. Und die dürfen nicht zu klein sein. Die dürfen nie nur aus einem isolierten Punkt bestehen, sondern da müssen immer mindestens zwei sein. Wie groß, wie reichhaltig das dann ist, das ist da nicht vorgeschrieben. Das kann so aussehen. Das können aber auch 3, 4, 27 Kammern pro Zusammenhangskomponente sein. Aber so kann man sich das ganz gut vorstellen. Brille auf, man sieht nur eine Farbe und was dann übrig bleibt, sind lauter kleine vollständige Graphen. Und die sind nicht zu klein. Ja, dann kann ich wieder Teilsysteme definieren. Ein Teilkammernsystem ist halt ein Teilgraph, der selber auch ein Kammernsystem ist. Und der Rang des Systems ist die Anzahl der Farben, die ich brauche. Deswegen ist wichtig, dass man die Farbenmenge so definiert, dass die Abbildung von der Kantenlänge auf die Farbenmenge so intensiv ist, denn ansonsten ist der Rang nicht wohl definiert. Ich möchte also die Farbenmenge so klein wie möglich machen. Und dann ist die Anzahl der Farben, die ich brauche, einfach genau der Rang. Hier drüben habe ich zum Beispiel angefangen, ein ganz niedliches kleines Kammernsystem zu zeichnen von Rang 2. Hier geht es noch eine blaue Kante. Das gehört übrigens zu einer Hochzeit. So, ganz süßes kleines Kammernsystem. Wir gucken mal. Zwei Farben. Was passiert, wenn ich eine Brille aufsetze und immer nur eine Farbe sehe? In dem einen Fall sehe ich diese drei weißen, vollständigen kleinen Grafen. Im anderen Fall sehe ich diese drei blauen. Passt alles. Was möchte ich noch sagen? Ja, Teilsystem, das schreibe ich jetzt nicht an, das steht in den Notizen. Jetzt kommen nämlich die Residuen hier, diese besonderen, wo man nur eine Farbe benutzt. Die nennen wir Wände. Achso, der Rang von Residuen, den kann ich jetzt natürlich auch definieren. Der Rang eines Residuums ist dann die Anzahl der Farben, die ich für das Residuum betrachte. Das heißt, hier gucke ich mir einfach an, wie viele Farben liegen in dem J. Und dann ist ein J-Residuum ein Residuum vom Rang, was auch immer, wie groß halt J ist. Und für uns werden vor allem diejenigen Residuen interessant sein, wo man nur eine Farbe benutzt oder wo man zwei Farben benutzt. Und die Rang 1 Residuen, die mit nur einer Farbe, die nennen wir Wände. Wie deutlich man sprechen kann, ob das alles so rüberkommt. Aber wenn ich sowas sage wie sei bla eine I-Wand, dann ist gemeint, okay, Residuum zur Farbe I. I-Wand, das Wort gibt es auch. Und jetzt haben wir gerade gesehen, in diesem Mini-Beispiel, das, was übrig bleibt, wenn man da immer nur eine Farbe sieht, das ist jetzt quasi das Kleinste, was überhaupt noch geht, damit man die Definition eines Kammernsystems erfüllt. Denn ich habe da vollständige Graphen und die bestehen aus genau zwei Kammern, aber weniger als zwei ist ja nicht erlaubt in der Definition des Kammernsystems. Das ist also das Kleinste, was irgendwie geht. Und das ist nicht besonders reichhaltig als Struktur, könnte man denken. Diese Kammernsysteme nennt man dünn. Wenn die Wände immer nur aus zwei Kammern bestehen, wenn es also wirklich so eine Wand ist, hier was, da was und eine Wand dazwischen, dann nennt man es dünn. Und wenn das sehr reichhaltig ist, in dem Sinne, dass bei allen Farben immer was rauskommt, wo diese kleinen vollständigen Graphen mindestens drei Kammern haben, immer, egal welche Farbe man wählt, dann ist es deutlich reichhaltiger, dann nennt man es dick. Und dann gibt es noch irgendwas dazwischen, das, soweit ich weiß, keinen Namen hat. Erlaube mir mal ein bisschen zu wischen und zu lüften. Maske runterzunehmen, Schluck zu trinken und also das dürfen Sie alles.
Nicht zögern, bitte. Ich brauche auch noch ein Stück. Okay, schreibe ich mal. Das nächste an, dann mache ich alles wieder zu.
Ja, ich schreibe einmal nochmal kurz dünn und dick noch mit dazu. Die Wörter sind komisch. Im Englischen ist es thin und thick. Und bei mir hat das eine andere Assoziation als die deutschen Wörter dünn und dick. Was hat sich anscheinend irgendwie so reingewittert. Also, dass wir noch Fälle dazwischen liegen könnten, wo für manche Farben man kleinere Residuen hat und für andere Farben große. Das ist aber, soweit ich weiß, nicht mehr spezifiziert. Ups, wunderbar, wir haben noch eine halbe Stunde. Und wir können jetzt in Ruhe ein Beispiel angucken. Sehr schön. Dann male ich vielleicht gleich da oben. Wir gucken uns zwei recht lebensnahe Beispiele an. Das erste kommt sozusagen aus der linearen Algebra. Dann nehmen wir uns den Körper hier mit P-Elementen, P ist eine Primzahl, und dann einen vierdimensionalen Vektorraum darüber. Ich mache es mal einfach und schreibe einfach hin, V soll der Vektorraum K hoch 4 sein. Also wirklich das, was man mit den viergewöhnlichen Elementen aus K. Dann können wir jetzt mit dieser Struktur ein Kammernsystem definieren, indem wir Folgendes machen. Wir betrachten sogenannte Fahnen. Fahnen sind so Ketten von Teilräumen, die ineinander liegen. Und wir wollen die so gestalten, dass da zu jeder möglichen Dimension immer ein Teilraum beteiligt ist. Die sollten so lang sein, wie es geht. Wir fangen mit dem Nullraum an. Dann soll was Eindimensionales kommen. 2, 3, 4 Dimensional ist dann schon der ganze Raum. V, auf die Art und Weise bekommen wir dann also Fahnen, wenn man so will, der Länge 5. Das sind so 5 Teilräume beteiligt. Und es gibt 3 Stellen, an denen die sich unterscheiden können. Solche Fahnen. Definieren die Kammernmenge unseres Kammernsystems als genau die Menge all dieser Fahnen. Da wir immer noch E für die Menge der Ecken haben, auch wenn wir sie Kammern nennen, schreibe ich das jetzt einfach so hin. Sei E Wir nehmen hier den gleichen eindimensionalen Teilraum, hier den gleichen zweidimensionalen Teilraum, aber dann kann ich ja immer noch möglicherweise sehr viele unterschiedliche dreidimensionale Teilräume finden, in denen das liegt, sodass ich dann also hier eine Möglichkeit habe, dass sich Fahnen unterscheiden. Und wenn die sich da unterscheiden, dann würde ich sagen, die sind benachbart mit Farbe 3. Also wenn zwei Fahnen gleich sind, bis auf den dreidimensionalen Teilraum, der beteiligt ist, dann sage ich, dass sie benachbart sind, also auf einer Kante liegen, mit der Farbe 3. Genauso hier, wenn ich zwei Farben habe, wo der erste und der dritte Teilraum, also der eindimensionale und der dreidimensionale Teilraum gleich sind, aber sie unterscheiden sich im zweidimensionalen Teilraum, der dazwischen liegt, dann sage ich, dass die auf einer Kante der Farbe 2 liegen. Und genauso hier, so kriege ich Kanten der Farbe 1. Auf die Art und Weise definiere ich jetzt also Kanten im Graphen. Das sind jetzt also zwei Fahnen, x und y. Und ich definiere für alle i aus der Menge 1, 2, 3. Das ist meine Farbenlänge, offensichtlich. X ist i benachbart zu y. Ich schreibe das so, in meinen Notizen sieht das auch so aus, weil ich das mit Tech ohne Nachdenken hinkriege. Alles, was irgendwie fancy ist, wo das i irgendwo toll steht, das dauert zu lange. Deswegen mache ich das so. Sie dürfen das anders machen. Hauptsache, ich erkenne das. X ist benachbart zu y mit Kantenfarbe i genau dann, wenn die Fahnen x und y sich nur im i-ten Teilraum unterscheiden. Wie viele Möglichkeiten habe ich, dass das in einem zweidimensionalen Teilraum liegt und so weiter. Vielleicht können wir das nachher in der Übung noch ein bisschen aufgreifen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, über das Beispiel noch ein bisschen länger zu reden. Ich glaube, auch wenn P2 ist, ist es dick, weil man genug Möglichkeiten hat. Denn was man sich jetzt ja angucken will, ist so eine I-Wand. Das heißt, man möchte schauen, wenn ich jetzt eine Fahne habe, x, wie viele Fahnen sind dazu i benachbart? Das heißt, wie viele Möglichkeiten habe ich, wenn ich mit einer festen Fahne anfange und sagen wir mal, i ist 1, dann fange ich mit einer festen Fahne an, dann gucke ich, wie viele andere eindimensionale Teilräume hat denn der Teilraum U2, die noch da drin liegen. Okay. Genau, selbst wenn p gleich 2 ist. Das heißt, es ist wirklich dick. Genauso kann ich auch an den anderen Stellen argumentieren. Thank you. also zur Veranschaulichung, wenn ich bleibe immer mal bei der Farbe 1, weil man sich das da besonders gut vorstellen kann, dann habe ich jetzt also da in meiner Farbe so ein 2, was irgendwie von so zwei Vektoren erzeugt wurde. Und dann ist ja klar, dass ich da auf jeden Fall das Erzeugnis von V1 und das Erzeugnis von V2 als eindimensionale Teilräume habe. Das heißt, so kriege ich auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, wie die Fahne nach unten weitergehen kann. Aber ich habe ja auch noch V1 plus V2. Da habe ich also auf jeden Fall noch eine dritte Möglichkeit, wie die Fahne nach unten weitergehen kann. Allein dadurch bekomme ich schon genug in so einer Wand. Okay? Das ist die Idee. An der Stelle kann man das besonders gut sehen, finde ich. Und je nachdem, was P ist, habe ich dann sogar noch mehr Möglichkeiten. Wenn P2 ist, dann sind das Erzeugnis von V1, das Erzeugnis von V2 und das Erzeugnis von V1 plus V2 schon die spannenden Sachen, die ich tun kann. Wenn P größer ist, dann kann ich ja, indem ich noch Vielfache bilde, noch mehr variieren und bekomme dann also eine noch reichhaltigere Struktur. Und dann wird es noch dicker sozusagen. Gut, das war ein linearer Algebra 1 geregeltes Beispiel. Der nächste Teil ist näher dran an diesen Coxeter-Sachen, die wir besprochen haben. Denn bisher haben wir ja nur gesagt, was ein Kammernsystem ist, und Coxeter kam noch nicht vor. So, als nächstes möchte ich mir angucken. Immer noch das gleiche Beispiel, aber jetzt Teil B. Da soll meine Farbenmenge sein, Menge 1, 2. Dann definiere ich mir eine Matrix. In meinen Notizen steht es ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht genau, warum ich das da alles so klein hingeschrieben habe. Das ist nicht nötig. Ich fange also an damit, mit so einer Matrix. Und jetzt schreibe ich mir eine Präsentation hin für die Coxeter-Gruppe S3, bei der man sieht, dass da diese Matrix zugrunde liegt. Denn was habe ich ja noch? Ich habe zwei Involutionen, deren Produkt Ordnung 3 hat. Das ist genau das, was wir in der S3 haben. Wenn ich mir da zwei Transpositionen schnappe, zwei verschiedene, dann erzeugen wir die Gruppe und das Produkt ist jeweils ein 3-Zyklus. Dann sehen wir, dass G, also einfach die S3, eine Coxeter-Gruppe vom Typ M ist. Und konkret möchte ich jetzt ein Erzeugnissystem haben, R1, R2. Transposition 2, 3. In diesem Fall ist egal, welche Transposition ich aussuche. Wenn die symmetrischen Gruppen größer werden, ist nicht mehr egal, welche Transposition ich mir aussuche. Da muss ich dann gucken, dass es wirklich passt mit den Einträgen in der Matrix. Und das möchte ich jetzt als Grundlage nehmen für ein dünnes Kammernsystem. Wie soll das aussehen? Die Kammernmenge soll einfach die Gruppe G sein. Das heißt, dass ich 6 Kammern habe. Dann muss ich nur noch erklären, was es heißt, dass die benachbart sind. 1 benachbart oder 2 benachbart. 1 benachbart soll heißen, ich komme von dem einen Gruppenelement zu dem anderen, indem ich mit dem Erzeuger R1 von rechts multipliziere. Und 2 benachbart soll heißen, dass ich von dem einen Gruppenelement zum anderen komme, indem ich mit dem Erzeuger R2 von rechts multipliziere. Das heißt also, dass ich die Art und Weise, wie man die Gruppenelemente mit Hilfe der Transposition schreiben kann, benutze, um zu definieren, was wie benachbart ist. Und dazu malen wir jetzt ein Bild. Und jetzt kommen wieder Weiß und Blau zum Einsatz. Das Bild sieht genauso aus wie vorhin. Ich fange also hier an. Moment, ich möchte es noch hinschreiben. Wenn I aus I ist, dann definiere ich X ist I benachbart zu Y. Genau dann, wenn X mal RI gleich Y ist. in der Gruppe läuft die identische Abbildung rum. Die ist also eine Kammer. Dann male ich die hin. Hier ist die Kammer identischer Abbildung. Wenn ich jetzt mit dem ersten Erzeuger, mit R1, multipliziere, dann komme ich bei der Transposition 1, 2 raus mit der Farbe 1. Die ist jetzt bei mir weiß. So, da komme ich bei 1, 2. Wenn ich mit 2, 3 multipliziere, dann komme ich auch wieder bei einer Kammer raus. Mal irgendwie zu großzügig. Aber egal, die Gruppe braucht Platz, oder? So. Dann komme ich bei 2, 3 raus. Und da das die andere Farbe ist, mache ich das blau. Jetzt gucke ich weiter. Wie kann ich denn jetzt noch weiterlaufen? Ich kann natürlich jetzt hier wieder mit 1, 2 multiplizieren, dann lande ich aber da. Das ist nicht so richtig spannend. Stattdessen multipliziere ich jetzt mit 2, 3. Wo lande ich dann? Wenn ich 1, 2 nehme und von rechts mit 2, 3 multipliziere, wo komme ich dann raus? Bei welchem Gruppenelement? Ist okay, ich muss auch überlegen. 1, 2 mit 2, 3. 1, 3, 2, genau. Jetzt weiß ich schon, was die nächste Kammer ist, aber die Farbe muss ich mir noch überlegen. Naja, ich habe damit multipliziert von rechts. Und die Reihenfarbe ist wichtig. Von rechts steht da beim Multiplizieren. Dann kommt eine blaue Kante. Auf der anderen Seite, hier wieder, ne, gleiches Element, laufe ich zurück, ist langweilig. Wenn ich jetzt die weiße Kante haben möchte, dann brauche ich hier also das Element, zu dem ich komme, wenn ich jetzt von rechts mit 1, 2 multipliziere. Was kommt daraus? Ja, wenn die Welt irgendwie in Ordnung ist, kommt da auch wieder ein 3-Zyklus raus. Und es gibt ja nur einen. Also 1, 2, 3. So, und jetzt ist die Gruppe schon bald zu Ende. Es gibt nur ein Element, was uns noch fehlt. Da haben wir schon 5. Und das Element muss ich jetzt also erreichen, einerseits, wenn ich von hier weiterlaufe, und zwar muss ich rechts mit 1, 2 multiplizieren, oder ich laufe hier weiter und muss von rechts mit 2, 3 multiplizieren. Wie auch immer ich es mache, ich komme immer beim gleichen Element raus, nämlich bei der noch fehlenden Transposition 1, 3. So komme ich mit einer blauen Kante dahin und so komme ich mit einer weißen Kante dahin. Und das ist ein halbwegs symmetrisches, aber nicht regelmäßiges Sechseck.
Ja, wir multiplizieren während dem von rechts oder von links?
Immer von rechts. Genau. Immer wenn wir eine Kante langlaufen, multiplizieren wir von rechts mit dem Erzeuger, der da steht. Hier multipliziere ich von rechts mit 1, 2. Jetzt multipliziere ich von rechts mit 2, 3. Jetzt multipliziere ich wieder von rechts mit 1, 2. Dann komme ich hier an. Kann man auch nachrechnen mit Konjugationen. Ja?
Das könnte ja sein, dass er andersrum rechnet.
Ah, ja. Oh, guter Punkt. Also, ich rechne so. Wenn ich diese Permutation anwende, dann fange ich links an. 1 geht auf 2, geht auf 3. Ja, ja, genau. Permutation kommt von rechts. So wie sonst auch immer. Bei mir kommen ja fast alle Abbildungen. Vielen Dank für die Frage und danke, Annika. Das hat es sofort geklärt. Gut, wir haben, wir haben immer noch Zeit. Wir haben immer noch Zeit. Großartig. Das ist eine Veranschaulichung der symmetrischen Gruppe S3 als Kammernsystem. Und zwar sogar schon als Coxeter-Kammernsystem, denn was zugrunde lag, war jetzt eine Coxeter-Gruppe. Und wir sehen, nachher spielen wir das Spiel auch noch in der Übung. Das macht mir nicht so viel Spaß. Wir können jetzt zwischen diesen ganzen verschiedenen Darreichungsformen der Gruppe hin und her wechseln. Wir kriegen aus diesem Bild die Coxeter-Darstellung wieder zurück, indem wir nämlich übersetzen, also wir sehen, dass die Erzeuger Ordnung 2 haben, daran, dass wenn man hier zurückläuft mit der gleichen Farbe, dass man dann wieder zurückläuft. Das heißt, die Tatsache, dass wir hier immer so Residuen haben mit nur zwei Kammern, zeigt uns, dass die erzeugenden Elemente Ordnung 2 haben. Ansonsten wäre es möglich, noch weiter zu laufen, aber ist es ja nicht. So kriegen wir diesen Teil der Coxeter-Präsentation. Und wie kriegen wir diese MIJ? Die kriegen wir durch diese Zyklen, die da entstehen. Das heißt, dafür müssen wir rein zwei Residuen angucken. Dann kriegen wir die MIJ. Ah. So, jetzt fängt es an, sich richtig zu verflechten. Das machen wir nachher noch mit der Übungsaufgabe. Da hatten wir ja gleich 5. Da gucken wir mal, wie das dann da aussieht. Ein letztes Mal wische ich noch. Und achso, ich schreibe noch dazu, dass das diesmal dünn ist. Das sieht man ja, ne? Dünnes Kandanzstil. Der Rang ist 2. So. Ich habe das Gefühl, dass man da nicht so gut lesen kann. Außerdem fühle ich mich da mal so eingehängt. Nicht wundern, wenn manche Sachen in den Notizen dann ein bisschen anders ausgehen. Das liegt daran, dass ich jetzt hier so viel improvisiert habe. Ja, zum Beispiel wollte ich auch nicht noch mehr sagen. Dann kommt jetzt noch ein kleiner Schlag. Definition. Und je nachdem, wie wir da durchkommen, können wir dann beim nächsten Mal einsteigen und sofort Dinge beweisen. Ich stelle Kapitel 4, das nicht sehr viel länger ist als das, was wir jetzt gerade machen, dann auch sofort vollständig rein. Dann können Sie schon mal duschen, was da so kommt. Okay, wir nehmen uns ein Kammernsystem her, Delta, mit Farbenlänge I. Ich nenne einen Graphen konvex genau dann, wenn gilt, immer dann, wenn ich zwei Kammern aus dem, also es ist tatsächlich besser, wenn man sich mit Teilgraphen klar macht, also wenn es draußen noch irgendwas gibt, noch ein Universum. Ich fange also mit Gamma an. Wenn ich zwei Kammern aus Gamma hernehme und mir dann angucke, wie ich mit einem möglichst kurzen Weg von der einen zur anderen komme, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe, während ich da langlaufe, die ganze Zeit innerhalb des Teilgraphen, oder es passiert mir, dass ich da mal rauslaufen muss und wieder zurück. Und Konvexität soll bedeuten, dass ich bei diesen minimalen Galerien immer innerhalb des Teilgraphen bleibe. Warum fordere ich das nur für minimale Galerien? Na, weil es irgendwie Quatsch wäre, wenn ich auch fordere, dass alles da drin bleibt, wenn ich riesige Umwege mache. Gerade wenn man sich vorstellt, dass der ganze Graph zusammenhängt ist und ich habe jetzt einen Teilgraphen, dann kann ich ja sonst wohin abhauen, einfach eine überflüssig lange Galerie laufen, dreimal um die Welt, dann komme ich wieder zurück und zu erwarten, dass das alles im Teilgraphen liegt, ist zu viel verlangt. Aber wenn ich so kurz wie möglich unterwegs sein möchte, dann sollen alle Kanten, die ich dabei durchlaufe, in diesem Teilgraphen schon enthalten sein und auch alle Kammern, die ich dabei brauche. Das ist Konvexität. Aus dem Teilgraphen gilt, dass bei jeder minimalen Galerie von x nach y alle beteiligten Kammern und Kanten in den Teilgraphen liegen. Manchmal werde ich das später abkürzen und werde einfach sagen, die Galerie liegt im Teilhaben. Da meine ich dann immer, alles, was man unterwegs durchläuft, liegt in dem Teilhaben. Strukturen zu vergleichen. Wir haben jetzt schon lange nicht mehr das Wort Homomorphismus oder sowas benutzt. Wann ist denn sinnvoll, dass man zwei Kammernsysteme isomorph nennt? Naja, sowas wie der Rang sollte gleich sein, also gleiche Anzahl von Farben, die man braucht vielleicht, wenn man jetzt nicht nur an der Graphenstruktur interessiert ist, sondern auch an dieser Färbung. Und dann soll Inzidenz erhalten werden. Das heißt, dass Sachen genau dann in dem einen Graphen benachbart sind, wenn sie auch in dem anderen benachbart sind. Und das können wir jetzt einfach so hinschreiben. Ist Delta Strich ein Kammernsystem mit Farbenmengen I Strich? Das heißt, X und Y sind I benachbart genau dann, wenn die Bilder benachbart sind mit der Farbe des Bildes. Das heißt, wir brauchen Projektionen. Spezialfall, dass wir die gleiche Farbenmenge benutzen und dass Beta die identische Abbildung ist, dass die Farben also auch nicht vertauscht werden, nennen wir den Isomorphismus typerhaltend. Denn dann werden die Farben sozusagen erhalten, also der Typ. Ein anderes Wort dafür ist speziell. Deswegen redet man auch bei. Also man kann das Ganze sich jetzt ja vorstellen auf dem gleichen Kammernsystem. Das heißt, statt eines Isomorphismus von Delta und Delta Strich guckt man sich jetzt Automorphismen von Delta an. Und auch da kann man sich ja dann die Frage stellen, bei diesen Automorphismen, ob die Farbenmenge dabei irgendwie permutiert wird oder nicht. Und dann würde man als spezielle Automorphismen die bezeichnen, bei denen auch die Farben bleiben. Das heißt, jede Farbe wird auf sich selbst abgebildet. Das... Ich schreibe das mal hier in ein Fenster, damit ich nicht nochmal wischen muss, denn es ist keine Zeit. Spezieller. Oder, Moment, ich komme gleich. Moment. Die Frage wird sofort beantwortet. Spezieller oder Typ erhalten der Isomorphismus. Das bedeutet I gleich Strich. Spezialfall mit dazu zur Definition von Isomorphismen von Kammernsystemen. Und jetzt.
Den Delta hier bezeichnet an den Kammersystem. Den Delta?
Delta ganz oben ist ein Kammersystem und Delta Strich ist auch eins.
Ja. Und Delta ist von Delta oder von den Kammermengen. von E nach E schaltet, das kann das sein.
Ich verstehe die Frage gerade nicht nochmal.
Der Delta ist, hat die Gamma-Linie oder den Punkt und die Knette.
Ach so, wenn ich X und Y dann aus Delta hinschreibe, dann meine ich, dass es Kammern sind.
Ah.
Das heißt, ich missbrauche quasi den Buchstaben für das Kammernsystem für die Eckenmenge. Das ist auch was man
und Delta ist von der Eckenmenge. Von Delta nach Delta-Schritte.
Hier, ja, genau.
Hier, ja.
Von Delta nach Delta-Strich heißt, dass die Eckenmenge abgebildet wird.
Ah, nicht die Kammernmenge.
Nee, genau. Bei den Kammern ist es ja nicht klar, was es bedeuten soll. Deswegen, deswegen ist es auch so wichtig, dass ich hier noch was dazu schreibe, was mit Nachbarschaft passiert. Also ich bilde, das ist auch immer so eigentlich, wenn man bei Graphen solche Abbildungen schreibt, dass man dann meint, die Ecken werden abgebildet und dann muss man was dazu sagen, was mit den Kanten passiert. Denn wenn alle, es ist ja nicht klar, dass alle Kanten sich sinnvoll übertragen lassen. Es ist also eine besondere Einschränkung zu sagen, die Kanten sollen sich insofern übertragen, als man vorher nie benachbart war, genau dann, wenn man nach dem Abbilden die Wetter benachbart ist. Das heißt also, Alpha und Wetter haben auch was miteinander zu tun. Ja. Genau. Danke für die Klärung. Ja, ich habe hier schon Notation missbraucht, ganz schlimm, so wie ganz viele Leute in der Graphentheorie das machen, dass ich nämlich manchmal nicht differenziere zwischen der Bezeichnung für das ganze System oder den ganzen Graphen und der Eckenmenge. Vielen Dank für die Klarstellung. Gut, dann sehen wir uns in der Stunde, oder? Gibt es noch andere Fragen oder Anmerkungen gerade? Ich sehe keine. Okay, danke fürs Durchhalten. Das war viel Information. Bis nachher.